Das Hochregallager ist ein riesiger Raum mit glatten Wänden und Böden, wo früher der, mir ist gesagt worden, Monats- oder Halbjahresbedarf aller Zigaretten Österreichs gelagert wurde, also Regale bis zur Decke. Ist riesig groß, ich kann es schwer schätzen, ist aber Richtung Kathedrale, nur halt viereckig. Und aufgrund der Oberflächenbeschaffenheit von Fußboden und Wänden und dadurch, dass nichts drin ist, ist da ein ganz seltsamer, riesig langer Hall, also je nach Frequenz. Und das ist das Seltsame, weil die langen Halls in Kirchen und so, die oft das Dumpfere natürlich, die Bassfrequenzen weitertragen, sind hier die höheren Frequenzen die längeren. Also wenn man es so durchmisst, es gab Zeiten bis zu 20 Sekunden, so im Schnitt sind es so zwischen 8 und 11 Sekunden Nachhall. Was jetzt zum Beispiel, um das im Interview zu simulieren, durch Stille schon viel zu lang wäre. Also wirklich eine lange Zeit. Und so gab es die Idee, dass man den öffnet im Rahmen des Festivals, um einfach mal, wie das so schön heißt, erfahrbar zu machen, dass die Idee eines Nachhalls, den man ja meistens von Tonträgerproduktionen kennt oder von Filmen oder dergleichen, eigentlich aus einer Architektursituation heraus entsteht. Also ein kleiner Raum mit vielen Teppichen oder so, oder Gobelins, der ist natürlich recht trocken und eben so ein riesiger glatter Raum ist wirklich so ein wahnsinniger Nachhall. Und das war so dass die Ausgangssituation, dass man sagt, man macht das mal auf. Selbst ich habe jetzt diesen speziellen Hall noch nicht wirklich wo gehört. Also man könnte sagen, 95% aller Menschen haben dann das meistens aus Studiogeräten, so eine Art von Nachhall. Da gibt es ein Effektgerät, das hat das sogar als Preset namens Taj Mahal nach dem Sänger, der das auch verwendet hat. Und das war so die Inspiration und ausgehend von dem hat man dann einfach ein bisschen gesucht, was das stimulieren könnte, dieses Hallgefühl. Darum haben wir jetzt ein Klavier reingestellt, weil das ist ja so der Inbegriff des reinen Klangs, ne, als Objekt. Und hat aber lustigerweise auf den meisten, also auch sogar Klassikaufnahmen, tun die einen riesigen Hall drauf, sei der jetzt echt oder dann unecht. Das führt uns ein bisschen zu dem Thema von unserer Sendung, weil es eigentlich das Verlöschen oder das Verklingen des Klangs nicht hinauszögert, sondern eine Art Erinnerung daran aufbaut. Also der Klang selber ist schon weg, aber irgendwie eben ein Nachhall, eine Erinnerung daran ist akustisch noch wahrnehmbar und das ist ein interessantes Phänomen. Sicher einerseits wollen wir nicht sterben und jetzt ist ja ein Teil der Magie von Musik oder Soundart oder mit Klängen zu arbeiten, dass das weg ist im Moment. Ne? Und eigentlich Aufzeichnungsgeräte, Wiedergabegeräte geben es ja wieder neu wieder. Also es ist eigentlich trotzdem im Moment des Hörens verklingt und ist dann quasi, wenn man es jetzt als Mensch sehen wird, tot. Ne? Und der Nachhall ist ein bisschen so wie ein Grabstein, würde ich sagen, für den Klang. Und deswegen ist es sicher ein Bedürfnis, dieses lange Tragende, dass wenn der Priester in der Kirche was gesagt hat, dass dieses Wort so richtig im Raum noch liegt, ne, dass man das so einatmen kann, dass natürlich auch auf jeder kommerziellen Produktion, einfach aus dieser Tradition würde ich sagen, hat man das Gefühl dann, die Snare Drum oder die Stimme klingt besser, wenn das eben einen Raum hat und irgendwie quasi wichtiger gemacht wird durch diese Weite, die der Nachhall irgendwie simulieren kann. Ich bin natürlich Musiker, ich bin Komponist und deswegen bin ich da jetzt sehr versucht, immer da alles Mögliche hineinzulegen in die Tätigkeit. Aber es ist natürlich ein bisschen so, wenn man einen Ton anschlagt oder singt, das ist quasi Erschaffung, Geburt und Verklingen, Tod in je nach Tonlängen. Also es ist das Spiel mit der Musik ist natürlich immer auch ein Spiel mit dem Ende der eigenen Existenz. Das war ein bisschen so ein Versuch, das poetisch zu umschreiben, wie wir jetzt da, die Menschen, die da jetzt was produziert haben oder so, eigentlich eine ähnliche Herangehensweise haben, dass das eigentlich eine Art von Lebenseinstellung ist, mit den Ohren zu leben oder zu denken und jetzt weniger nach Augen oder Schrift oder so weiter. Das zum einen und zum anderen wollten wir irgendwie eine Art von kleiner Hommage an den Gesang der Jünglinge im Feuerofen vom Stockhausen darbieten, weil das ja, finde ich, zu dem Festivalthema Repair, zumindest schon vom Titel her, ein ganz guter Zusatz ist. Ich bin einfach extrem beeinflusst worden von dem Stück. Ich habe das auf Verdacht gekauft mit 12 als Schallplatte. durch den Titel oder weil ich irgendwie auch gern durch so Lexika geblättert habe und Stockhausen und fand ich irgendwie interessant. Und dann hat es mir wirklich, wie man so sagt, den Schädel weggeblasen. Das war eben mit 12,5, das war wirklich eine Prägung, die sicher auch verantwortet, dass ich jetzt hier bin, bei der Ars Electronica und nicht Werbung für VW mache. Also irgendwas, weil mich das einfach so wahnsinnig beeindruckt hat, weil der damals 19, weiß ich nicht mehr, 50, irgendwas 55, 57, 53, das ja in Kleinstarbeit mit Millimeter Schneiden von Tonbändern und so weiter hingekriegt hat. Diesen Effekt, der mich damals am meisten fasziniert hat, dieser Übergang von menschlicher Stimme in elektronische Klänge, Sinustöne wieder zurück und da aber eigentlich eine wirklich, sagen wir, ein lebendiges Musikstück zu machen. Das war sicher eins der ersten, muss man jetzt sagen, wo das überhaupt gelungen ist. Und deswegen ist das zu Recht auch so berühmt. Ist mir jetzt, ohne es mit Worten beschreiben zu können, irgendwie auch passend für den Raum vorgekommen. Einfach als Bild da mit dem bisschen endzeitlichen Flair, den die Ausstellung und das Festival heuer hat und das sicher auch in der Welt ein bisschen gerade liegt. Und wir hocken da in unserem riesigen Hallraum und machen eben unverdrossen unsere philosophierende Musik da.